die am zweithäufigsten gestellte Frage. Also wenn ich irgendwo bin und über unsere Bäckerei erzähle, ist wirklich das, was wahrscheinlich mit am häufigsten gefragt wird. Übrigens, was die häufigste Frage ist, das löse ich ganz am Schluss auf, also bleib dran.
Kleiner Spoiler. Bin jetzt aber auch gespannt.
Ja, du wirst lachen, wenn du das hörst, weil das ist eigentlich ganz logisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Krimmer und mir gegenüber sitzt, wie jetzt schon fast traditionell, wieder der Tobi. Hi Tobi, grüß dich.
Hallo Ingmar.
Tobi, unsere Einstiegsfrage, wie immer, was für Brot hast du heute schon gegessen?
Ich bin vorbereitet. Hast
du mir was voraus?
Ich habe heute schon zweimal Brot gegessen und zwei unterschiedliche. Aber das bessere Brot gab es heute tatsächlich zum Festbrot unterwegs. Ich habe versucht, mein Dinkelruchmehl-Genetzes nachzubacken und ich bin heute richtig gut gewesen. Also heute war es mit toller Porung, mit saftig ohne Ende und dann braucht es bloß ein bisschen Butter und Salz drauf und dann bin ich völlig im Glück.
Okay, hol mich nochmal schön ab. Dinkelruchmehl-Genetzes.
Genau, das ist quasi dein Rezept mit falschen Mehlen.
Mit einem Dinkelruchmehl?
Nee, mit einem Weizenruchmehl und einem Dinkel 1050, das ich ja aus Versehen bekommen habe, wo ich es ja gar nicht bestellt hatte. Und habe das irgendwie verarbeiten wollen und habe gedacht, das könnte eine gute Kombination werden. Und das ist genau das Brot, was eigentlich ohne Hefe schiefgegangen ist und ich jetzt ja versuche nachzubauen. Und heute war es tatsächlich ganz gut.
Total spannend, weil Ruchmehl ist ja Mehl, das grobporige Brote ergibt und Dinkelmehl eigentlich genau das Gegenteil.
Ja.
Also sehr, sehr spannend.
Es schmeckt mega. Kannst du nur empfehlen.
Ja, cool. Ich habe mit Ruchmehl schon lange nicht mehr backen. Haben wir letztes Mal, glaube ich, schon diskutiert. Ich bin da so ein bisschen Zwiegspalte, weil ich hatte zeitlang mal auch Ruchmehl, das dann aus der Schweiz kam und irgendwie habe ich mich mal von dem Gedanke verabschiedet, Mehl zu importieren. Aber war definitiv ein spannendes Brot.
Also ich habe auch tatsächlich original aus der Schweiz direkt importiert durch Bekannte, die dort Verwandtschaft haben und deswegen ein regelmäßiger Grenzverkehr stattfindet. Die bringen dann halt von der Mühle dort mit. Das ist super, macht Spaß zum Backen. Ich kriege hier auch nichts Vergleichbares. Also auch vom Ergebnis und von der Brotfarbe her. Also wenn man im Backhaus das backen, du siehst sofort, welches meins ist mit dem Ruchmehl. Es fällt einfach auf, allein wegen der Farbe schon. Doch, ist tatsächlich ein ganz spannendes Thema mit dem Mehl. Einfach auch, weil es nicht von hier ist. Mal ein bisschen auszuprobieren. Und was hast du heute gegessen? Jetzt bin ich aber gespannt.
Ich bin wieder nicht gut vorbereitet. Ich habe wieder vergessen, dass wir heute Podcast aufnehmen. Das heißt, ich habe wieder noch kein Brot gegessen, weil ich immer tatsächlich meistens erst zum Abendessen, zum Brotessen komme. Und ich habe heute, jetzt erwischt mich fast auf den falschen Fuß. Also, ich habe gegessen, warte mal, ich habe belegtes Lagerwickel gegessen zur Kaffeepause. Und noch was Süßes, aber meinst du, ich komme jetzt noch auf das Süße?
Okay.
Ah, ich habe es Pastel de Nata, heute ist Mittwoch. Ja, okay. Mittwoch ist Pastel de Nata-Tag bei uns. Wahrscheinlich ist es auch nicht richtig ausgesprochen, aber sowas Leckeres, fantastisch. Also das haben wir jetzt seit einer Weile immer mittwochs. Das war mein süßes Highlight heute. Und und an dieser Stelle können wir vielleicht auch mal mit einem kleinen Mythos aufräumen, weil ich werde tatsächlich jetzt auch mit den neuen Folgen immer wieder gefragt, um wie viel Uhr wir denn aufnehmen, weil mir heißt ja, Nachtschicht kommt um 2.50 Uhr online.
Stimmt.
Und es tut mir leid, wenn ich jetzt da irgendwie ein paar Leute enttäuschen muss, aber ich bin ja immer auch für Transparenz, also wir nehmen nicht live auf. So, es ist jetzt Mittwochabend, 18 Uhr. Das ist nicht immer ganz gleich, wann wir aufnehmen. Das liegt ein bisschen daran, wann wir gemeinsam Zeit findet.
Richtig.
Das war früher auch schon so. Der Gag ist natürlich, dass wir natürlich, also nachts ehrlich gesagt, habe ich auch gar keine Zeit zum Podcast aufnehmen. Ich stehe natürlich nachts in der Backstube. Das ist dann doch noch ein ganz kleiner Ticker wichtiger. Aber nur ganz, ganz kleiner Ticker. Und deswegen nehmen wir tatsächlich nicht live auf, sondern irgendwann mit etwas Vorlauf, also immer nur ein paar Tage. Und donnerstags 2.50 Uhr gehen wir online.
Genau.
Genau, also um das an dieser Stelle auch mal erwähnt zu haben. Nicht, weil es ging mir jetzt tatsächlich so, dass jemand auch gesagt hat, also das wirklich geglaubt hat, dass wir da nachts Podcast aufnehmen.
Perfekte Illusion.
Ja, schön. Ich hab jetzt mir noch als neue Rubrik überlegt, weil wir das letztes Mal auch schon hattet, mein Learning der Woche. Ich finde es ein bisschen mutig, weil ich hoffe, dass ich auch alle 14 Tage wirklich ein Learning hier präsentieren kann.
Okay.
Aber ich habe tatsächlich wieder eins. Letztes Mal hatten wir das Thema Dinkelpolisch. Heute haben wir das Thema, weil es auch so gut passt, weil unser Thema ist heute Retouren. Was mache ich mit Sachen, die übrig sind und was machen wir in der Bäckerei damit und was macht man daheim mit übrigem Brot? Dass wir Restbrot, das wir zum Teig wieder dazugeben, das trocknen wir seither immer in der Resthitze übers Wochenende im Ofen, weil von einem auf den anderen Tag geht bei uns gar nicht, weil der Ofen da noch zu heiß ist und auch gar nicht so stark abfällt. Aber was ich jetzt gemerkt habe, dass wir wieder mehr drauf gucken müssen, dass wir das richtig röstet auch. Also nicht nur trocknen, sondern röste. Mhm. Und das ist für uns in der Bäckerei tatsächlich ein bisschen tricky, weil, wie gesagt, unser Ofen ist halt ja so massiv, dass der ja kaum abfällt in der Temperatur. Das heißt, wir müssen da den richtigen Zeitpunkt abpassen, das Brot reinzuschieben, und wir können das dann auch nicht ganz durchtrocknen, weil sonst wird es zu dunkel quasi. Mhm. So, deswegen ist der Prozess jetzt eigentlich bei uns, dass wir Restbrot erst röstet und das dann übers Wochenende im Ofen trocknet. Also ein relativ großer Aufwand. Weißt du ein bisschen, wie ich meine?
Ja,
also es geht darum, quasi auch ein bisschen Farbe an dieses Restbrot zu kriegen, um einfach mehr Geschmack noch noch wieder ins Brot zu kriegen. Das haben wir so ein bisschen außer Acht oder das haben wir so ein bisschen aus den Augen verloren, weil es bei uns unter der Woche halt nicht geht. Und am Wochenende wird halt der Ofen samstags kühlt dann runter und dann schiebt man das Brot rein, wenn es halt irgendwie, wenn man halt irgendwie Zeit hat und hat gar nicht so, wir haben gar nicht mehr genauso auf die Temperatur geachtet und es eher bei etwas kühlere Temperatur reingeschoben, damit es halt komplett durchtrocknet, ohne schwarz zu werden.
Ja.
So, weil das bei uns dann einfach drin bleibt übers Wochenende und Montag früh es wieder rausgeholt wird. Und jetzt habe ich, haben wir gesagt, okay, wir gucken, dass wir das Restbrot tatsächlich auch erstmal röstet.
Okay.
Und dann ist aber natürlich bei uns auch platzmäßig schwierig. Dann steht da das geröstete Restbrot auf Bleche in der Backstube, das dann irgendwie nochmal einen Tag da einfach nur so rumsteht. Mhm. Und wir haben wirklich keinen Platz zu verschenken. Aber es lohnt sich. Also es gibt kaum ein besserer Geruch, als wenn du so einen Eimer aufmachst, wo du eingeweichtes, geröstetes Restbrot drin hast. Meine Kinder essen das sogar.
Also jetzt hast du Brotscheiben im Ofen drin und wie machst du die klein?
Genau, also wir schneiden die, also Brot, das nicht verkauft wird, greife ich schon mal ein bisschen vorweg, wird quasi mit der Brotschneidmaschine bei uns. Wir haben eine relativ professionelle Brotschneidemaschine und die schneidet uns die ganz zuverlässig schnell in Scheiben und dann kommt es auf Bleche einfach.
Okay.
Und da wir aber so ein, weißt du, wir haben so einen massiven Ofen, wir können die nicht irgendwie schon bei 180 Grad reinschieben, weil der Ofen fällt zu langsam, dann werden die zu dunkel. Ja, und wenn man sie bei höherer Temperatur reinschiebt, muss man sie auch wieder rausholen, dann wird sie schwarz. Und wenn man sie bei niedrigerer Temperatur reinschiebt, dann kriegen sie halt keine Farbe mehr. Mhm. Also das ist mein Learning der Woche.
Okay.
und das ist ganz witzig auch, was ich vorher noch, vielleicht passt das ganz gut dazu, weil wir haben ja jetzt, wir sind ja jetzt in der Situation, dass wir die dritte Folge aufnehmen, wir zwei, und die erste Folge ist letzte Woche online gegangen.
Jawohl.
Und ich habe schon echt auch einiges Feedback gekriegt dazu. Und eins fand ich ganz witzig, weil einer geschrieben hat, er hat gleich eine Idee, weil wir doch in der ersten Folge darüber gesprochen haben, dass du mal wieder zu uns in die Backstube kommst.
Ja, ja.
Wir sollten doch in der Backstube live einen Podcast aufnehmen.
Das ist eine total gute Idee.
Und du tust dann deine Sache, die du für dich erkennst, gleich direkt an die Community weitergeben.
Das ist eine gute Idee, ja.
Ich weiß nicht, ob das nicht in Stress ausartet, aber ich fand es witzig.
Nö, das ist jetzt ja alles Spaß, was mir macht. Sonst würde man es ja nicht tun. Ich habe vorhin zu einem Kollegen gesagt, ein Hobby muss richtig Geld kosten, weil sonst ist es bloß Geschäft. Also von daher ist das da jetzt ähnlich.
Wie ging es dir? Was hast du so für Feedback gekriegt? Du bist ja neu im Podcast-Game.
Ja.
Was sagt dein Umfeld, dass du jetzt Podcaster bist?
Ich habe das jetzt ganz, ganz vorsichtig gestreut, weil es wissen noch gar nicht alle sozusagen. Aber so dem inneren Kreis, wo mir ein Feedback auch wichtig wäre oder wo ich weiß, dass sie einfach ehrlich sind, denen habe ich schon gestreut und die sind durchweg voll dabei. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Kollege, der das ganz toll fand und jetzt irgendwie angefangen hat, deine Folgen von Anfang an alle zu hören. Ich bin mal gespannt, ob der nicht nachher auch noch Lust hat zum Backen. Das ist bisher, glaube ich, nicht so sein Thema. Von daher ganz gut, und ich habe es vorhin dir schon kurz gesagt, ich habe meiner Tochter als Gute-Nacht-Geschichten-Ersatz irgendwie einen Ausschnitt aus dem letzten Podcast vorgespielt, wo ausgerechnet irgendwie die Passage kam, wo ich gesagt habe, ich halte mich nicht mehr ganz so an Rezepte, und sie war völlig entsetzt, dass, wenn ich mich doch nicht an die Rezepte halte, das Brot ja gar nicht gelingen kann. Und das eigentliche Highlight der Woche kam dann gestern, nachdem ich das genetzte Brot wieder ausprobiert hatte, dass mein Sohn gesagt hat, ja, das Brot ist ganz gut, aber Kruste hast schon bessere gemacht. Wieso passt dir an der Kruste nicht? Ja, die anderen waren viel dunkler. Und dachte ich, jawohl, genau so stelle ich mir das vor. Es ist tatsächlich ein bisschen hell geworden. Sehr ungewöhnlich für mich. Also ich habe aber bei uns im Backhaus den Ruf, dass wenn ich backe, dann werden die Brote fast schwarz. Also ich brauche schon auch Kruste, und ich finde es auch, jetzt sind wir wieder beim Thema auch mit der Retoure. Gute Kruste hält das Brot einfach auch länger frisch, finde ich.
Absolut.
Und deswegen, ich mag das, wenn das richtig kracht und fest und kräftig dunkel ist. Das ist meine Art von Brot. Ich mag auch Toastbrot, so ist es nicht, aber im Normalfall für richtig gutes Brot gehört eine Kruste dazu.
Voll gut, weil das passt genau dazu, was ich auch erlebt habe die Woche als Feedback. Also meine große Tochter, die jetzt schon 12 ist und seit ein paar Monaten ihr erstes Handy hat, hat jetzt meinen Podcast entdeckt. Und seither hat es eigentlich die Kinder nicht so sonderlich interessiert mit meinem Podcast. Mhm. Und sie hört jetzt Folge für Folge. Also ich habe ihr jetzt, weil sie hat so eine begrenzte Handyzeit, und ich habe ihr jetzt gesagt, okay, wenn sie meinen Podcast hört, dann gebe ich ihr die Zeit wieder on top. Um sie so ein bisschen zu locken. Weil das natürlich auch von ihrer Handyzeit weggeht, ja, und wenn wir so viel quatschen, dann ist das schon fast die ganze Handyzeit weg. Sie hat jetzt gestern mein Backbuch geschnappt, mhm, und hat jetzt ihre erste eigene Brezeln, also vom Teig, Vorteig,
super,
bis zum Teig. Im Moment sind sie jetzt gerade kalt gestellt, sie ist schon den ganzen Mittag in der Backstube und es darf ihr niemand helfen. Sie will ihre erste eigene Brezeln backen.
Das finde ich geil.
Und es war auch witzig, weil sie dann heute gesagt hat, und es passt jetzt wieder zu dem, was dein Sohn gesagt hat, ja, ich will auf keinen Fall, dass mir jemand hilft, und ich will auch die Brezeln so backen, wie du sie backst, und nicht so, wie wenn du so Backkurse machst. Weil wenn wir so wir haben manchmal so Gruppe da, die dann zum Brezelbacken kommt, und dann machen wir das ein bisschen gespeedet. Also dann sind die Brezeln halt im Gärraum und dann werden sie kalt gestellt und nicht über Nacht, so wie bei uns in der Bäckerei, sondern werden dann halt auch gleich backen, damit die es halt mitnehmen können. Weil die schmecken nicht so gut. Und dachte ich, ah, cool. Okay. Ich habe den echt ein bisschen genauer nachgefragt und gesagt, boah, spannend, dass du das schmeckst, dass die dann anders sind. Mhm. Also es war dann ihr Learning der Woche und für mich ein cooles Feedback. Und dein Learning der Woche scheint zu sein, dass du dich dran gewöhnen musst, dass Podcast natürlich nicht nur wir zwei hören, sondern wenn man dann so direkt konfrontiert wird damit, so wie du von deiner Tochter, dann ist es, dann merkt man, okay, es haben auf jeden Fall ein paar Leute auch gehört. Wir haben noch Feedback gekriegt. Ich lese gar nicht alles vor, aber ich habe eins dabei, weil das finde ich ganz spannend und das ist auch vielleicht was für die Community. Und zwar hat der Uwe geschrieben, der Uwe freut sich total, dass wir wieder am Start sind. Er hat mit Sehnsucht drauf gewartet und hat regelrecht inhaliert. Es ist mit Abstand der beste Brotgenuss-Podcast, den ich kenne, und ich kenne sie alle. Also der darf sich offensichtlich ein Urteil erlauben. Ja, jetzt spannend, weil er kommt aus Hamburg. Er backt auch schon seit 20 Jahren alles für die komplette Familie mit Sauerteig und auch Hefe. Und hat jetzt eine Bitte, weil wir ja gut vernetzt sind, meint er. Er sucht seit Jahren ein Rezept aus dem Norden, die Salzkringel. Ist ein lockeres Weizenhefegebäck mit einer leichten Salzkruste. Sie sind ganz fluffig und sehen aus wie zusammengeschobene Brezeln. Sie werden in einer ganzen Reihe zusammenhängend gebacken. Vielleicht kannst du meinen Wunsch ja erfüllen, aber auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß und langes Durchhaltevermögen für den wiederbelebten Podcast. Also mir sagt das gar nichts, Tobi. Ich heb's dir mal in Kamera, dass du siehst, weil er hat nämlich Bilder mitgeschickt.
Ja.
Also mir sagt das gar nichts, aber ich habe gedacht, ich lese das hier mal vor. Vielleicht haben wir ja noch, also ich weiß, dass wir auch weitere Hörer aus Norddeutschland hier haben. Das scheint ja was Regionales zu sein.
Ja.
Vielleicht kennt es jemand. Also von dem her, ich gebe die Frage weiter an die Community, wer dazu was weiß. Salzkringel, sieht eigentlich ein bisschen witzig aus, aber sieht eigentlich auch ganz lecker aus. Mhm. Und sieht tatsächlich sehr fluffig aus. Der darf mir einfach gern schreiben.
Unbedingt,
ja. Und ich gebe es gern weiter. Dann können wir es hier vielleicht ja auch im Podcast auflösen oder ich leite es einfach an Uwe weiter. Also vielen Dank für eure Feedbacks, die so auch über Social Media und so weiter reinkamen. War richtig schön zu sehen, weil ich war jetzt schon auch wieder ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, vor der ersten Folge. Aber auch du, Tobi, wurdest ja auch ab und zu mal namentlich erwähnt. Ich habe dir immer Screenshots dann gemacht und geschickt. Ja,
danke.
Und wurdest bisher immer als würdigen Nachfolger erachtet.
Ja, für mich ist das auch spannend, weil ich das ja auch so gar nicht abschätzen konnte. Also zum einen, wie wird's und wer hört denn das alles und wie viele sind es, die das hören? Und interessiert es überhaupt jemand, wenn da so ein, ich sage jetzt mal, Amateur noch mitschwätzt? Ich gebe mir Mühe, da möglichst viele Nicht-Bäcker oder also Nicht-Profi-Bäcker Fragen zu fragen, um da auch, wie soll ich sagen, wie aus live aus der Backstube quasi die Infos aus dir rauszubekommen.
Ja, ich find's total cool, weil du hältst die Fahne der Hobbybäcker hoch. Und ich finde es eine super Kombi und ich finde, die ersten zwei Folgen waren da schon richtig gut.
Ja.
Ja, bevor wir einsteigen ins Thema, vielleicht noch so ein bisschen, was war los in der vergangenen Woche? Ich war vorgestern in Stuttgart in der Landesschau.
Genau, hab's gesehen. Nicht nur ich.
Nicht nur du, hast hoffentlich auch dein innerer Kreis ein bisschen die Werbetrommel gerührt.
Das zum einen. Zum anderen haben aber auch mir Leute dann geschrieben, hey, da ist jemand in der Landesschau, das ist doch der, den du kennst. Genau.
Ja, flüchtig.
Ja, ungefähr.
Ja, war total spannend. Witzig war, dass es, also weiß nicht, wer es gesehen hat, man kann es auch in der Mediathek noch nachgucken, SWR Landesschau.
Ja.
Da dass es dann so um die Brezel ging. Das war gar nicht irgendwie groß besprochen. Irgendwie vormittags habe ich da noch eine Mail von der Redakteurin gekriegt, ob ich nicht spontan irgendwie noch ein paar Brezeln mitbringen könnte. Sie wollte so einen Brezelvergleich machen mit, also war halt so ein Aufbackbäcker, wo sie da noch Brezeln da hatte und dann unsere. Und ich meine, es hat ja jeder gesehen, was gesprochen wurde, aber was vielleicht so ein bisschen hinter die Kulisse ablief, ist vielleicht auch noch interessant, weil also solange diese Beiträge laufen in der Landesschau, ist ja im Studio quasi nichts zu tun.
Ja.
Und dann wurde da heftigst über Brezeln philosophiert. Also okay. Es waren das ungefähr, ich schätze mal so 12 bis 14 Leute im Studio, also nicht nur der Moderator natürlich, sondern drei Kameraleute mit jeweils Kabelträger plus Maske. Die Maskendame hat mich extra noch mal ein bisschen geschminkt vorher und noch mal nachgetupft. Und was war da noch? Aufnahmeleitung. Also lauter so ganz wichtige Leute. Und das war total spannend, weil die dann gesagt haben, oh, in Stuttgart gibt es überhaupt keine gute Brezler mehr. Okay. Außer hier Königsbeck. Ich habe natürlich gleich gesagt, doch, beim Königsbeck. Also Grüße gehen raus an Francesco. Dann wurde halt total philosophiert, so was macht eine gute Brezel aus? Jeder hat so ein paar andere Vorliebe gehabt. Und ich hatte 15 Brezeln dabei. In der Landesschau sieht man ja, dass zwei vorne präsentiert worden sind. Die anderen sind alle komplett Gäse worden. Und selbst die zwei, die man im Fernsehen sieht, wurde nach der Sendung noch Gäse.
Super.
Also es war total witzig.
Das ist ja cool.
Und cool mal mitzuerleben. War eine spannende Erfahrung auf jeden Fall.
Also das Lob für die Brezel, das hast du auch von meinen Bekannten, die es gesehen haben, direkt gekriegt, die eindeutig gleich gesagt haben, seine Brezel sieht viel besser aus. Und als ich die Vergleichsbrezel gesehen habe, habe ich für mich gedacht, die sah auch noch maschinell geschlungen aus. Deswegen hat die wahrscheinlich so dicke Ärmel gehabt und oben den komischen Knick, weil das ist da, wo die Maschine anfasst. Das ist meine Philosophie dazu.
Die war definitiv Maschine geschlungen, genau. Aber die Brezel wird tatsächlich nur an die Ärmel angefasst. Ja. Also hast du schon mal eine Brezelschlingmaschine gesehen?
Ja.
Genau, die wird. Und dann ist immer das Problem, dass die dünne Ärmel halt schwierig möglich sind. Das wird besser. Also es gibt, die Hersteller sagen, das geht inzwischen. Aber ich habe es noch. Ja, ich bin überhaupt, also weiß vielleicht nicht, aber ich sag's hier mal, ich bin überhaupt kein Maschinenfreund. Also ich bin selber einfach technisch eh nicht so, also ich kann mich gar nicht so für Technik begeistern. Und ich finde, Teig und Maschine, das sind zwei Sachen, die gehören einfach nicht zusammen. Also ja, ich bin jetzt, also natürlich haben wir auch eine Knetmaschine und wir haben eine Ausrollmaschine und so, aber alles, wo irgendwie Teig verarbeitet wird, geformt wird und so, finde ich immer noch handgemacht, ist einfach, du kannst auf den Teig einfach reagieren.
Ja.
Du merkst ja, wie viel Druck ist da, wie viel Druck braucht er und so. Und das hast du bei der Maschine nicht.
Ich fand es ganz spannend. Ich war vor vielen Jahren mal bei so einer Backstuben, oder eigentlich muss man sagen Backfabrikführung, wo ich die Brezel-Schlingmaschine dann tatsächlich mal live gesehen habe. Danach, ich war völlig ernüchtert. Das gibt's nicht. Also da ist jegliche Brezelromantik nicht weg, wenn du dieses Monster da siehst. Und da habe ich eben auch dann versucht, irgendwie mit den Leuten ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Und für mich aus dem Abend die Erkenntnis war, die hatten, also ich denke, warum macht er nicht mehr mit Sauerteig? Und die ganz klare Aussage war, weil die Maschine das eigentlich nicht könnte. Wahrscheinlich ist der zu schmierig oder so. Deswegen haben die so gut oder ganz wenig Sauerteig-Sachen gehabt.
Ja, also da bin ich echt auch über die Jahre aus meiner Erfahrung raus. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie ein Romantiker bin oder so, sondern wie du sagst, also wer selber mal zu Hause einen Teig gemacht hat, der weiß, dass das schwierig, also der ist ja immer irgendwie klebrig oder
genau.
Und es ist einfach nicht ganz einfach, dass der die Maschine nicht verklebt, dass der über Bänder läuft und so.
Ja.
Es geht, also es gibt ja schon viel, aber da hat sich ganz viel weiterentwickelt und so. Ich will nicht sagen, dass es nicht geht, aber was ich auch finde, wenn du so arbeitest wie wir und wie du wahrscheinlich auch, dann musst du Kontakt haben mit dem Teig. Das hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an, aber wir haben das mal gemerkt, wir hatten mal eine kleinere Maschine, die uns nur die Stückle für die Brezeln portioniert hat. Also wir haben den Teig oben reingeworfen und unten kamen die portionierte Stückle raus. Und schon allein dieser Zwischenschritt, der uns da gefehlt hat, dass wir große Teigstücke abwiegen, die wird so Baller formet, die dann wieder quasi von der Maschine gepresst werden, dieser Zwischenschritt hat halt gefehlt, hat dazu geführt, dass du hast keinen Kontakt mehr zum Teig, sondern du musst schon dann so nehmen, wie er unten rauskommt. Und wenn du halt merkst, oh, der Teig ist heute ein bisschen weicher, ein bisschen fester, ein bisschen kälter, ein bisschen wärmer oder er fühlt sich einfach anders an, das hat ja auch ganz viel mit Intuition zu tun und mit viel Erfahrung, dann weißt du, was du als nächstes machen musst. Du musst ein bisschen länger liegen lassen, musst ein bisschen kürzer liegen lassen und das ist halt einfach, also das macht den Beruf halt aus, finde ich. Also da bin ich, alles was irgendwie so an Formgebung und so geht, bin ich immer noch der Meinung, ist von Hand immer noch das Nonplusultra, weil du halt, sind wir wieder bei diesem Thema, mein absoluter Lieblingssatz inzwischen, die Meisterschaft ist das Beherrschen der Toleranzen, dass nachher das Ergebnis gleich ist, dafür muss der Prozess immer ein bisschen anders sein, weil du halt auf den Teig reagieren musst. Mhm. So, und deswegen bin ich da überhaupt kein Fan davon. Und deswegen, die Brezeln war definitiv, und jetzt wieder der Kreis sich wieder schließen, dass wir nicht bei einem ganz anderen Thema rauskommen, wo wir eigentlich hinwollen. Die Brezeln war definitiv Maschine geformt, und ich bin auch gar kein so ein Freund von diesem, immer dieses Vergleiche Handwerk, Industrie. Mhm. Es hat alles irgendwie seine Daseinsberechtigung. Aber ich war dann ganz froh, als ich die Brezel gesehen habe, dass ich glaube, dagegen bestehen kann.
Mit Sicherheit.
Ja, steigen wir mal mit dem Thema ein.
Ja.
Unser Thema heute, Retouren. Das hört sich relativ sperrig an, ist aber das ist der richtige Fachbegriff. Ja. Für alles, was abends übrig bleibt. Also ich habe mir im Vorfeld noch mal ein bisschen überlegt oder auch noch mal ein ganz kleines bisschen recherchiert, weil man sieht es ja immer wieder auch in den Medien, so wie viel Lebensmittel weggeschmissen werden oder was so quasi irgendwie nicht gebraucht wird. Und das ist ja ein Thema, das total präsent ist inzwischen auch. Da hat sich viel getan übrigens, auch in den 11 Jahren, seit wir die Bäckerei jetzt haben. Mhm. Faktisch aber auch, das meiste wird im Haushalt weggeschmissen. Also die spektakulären Bilder von Bäckereien oder auch von Lebensmitteleinzelhändlern, wo irgendwie so riesige Lebensmittelmüllberge sich auftürmen, sind natürlich sehr beeindruckend. Faktisch ist es aber so, dass mehr in die Haushalte weggeschmissen wird. So. Und da finde ich, muss man auch mal einfach sich bewusst machen.
Ja.
Und trotzdem finde ich, dass man als Lebensmittelproduzent schon eine Verantwortung hat, mit dem Thema total sorgsam umzugehen. Also finde ich. Also einfach per se, dass man Lebensmittelproduzent oder Lebensmittelhändler oder was auch immer ist, finde ich, gehört dazu, dass man sich darüber Gedanken macht, was macht man, wie geht man mit den Ressourcen um, die uns zur Verfügung stehen.
Mhm. Ja, klar.
Und ich glaube, und ich finde, also ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber ich sag mal, was ich so erlebe, ist, dass sich da schon gewaltig was verändert. Also ich finde, auch in Supermärkten merkt man, dass samstagabends nimmer alle Regale irgendwie knalle voll sind, wo man weiß, okay, das fliegt jetzt irgendwie alles raus. Sondern auch da findet der Umdenken statt. Und ich finde auch so in der Gesellschaft, weil das Thema so präsent, also immer wieder auch halt Thema ist. Mhm. Und weil natürlich Nachhaltigkeit eh ein Riesenthema ist. Schon wieder ein Riesenthema übrigens. hat sich da viel gewandelt. Also ich sag mal, in der Praxis bedeutet das, während es früher oft so war, dass Kunden eher ein bisschen verärgert waren, wenn vielleicht kurz vor Ladeschluss ihr Lieblingsbrot, ihr Lieblingsgebäck jetzt nicht mehr verfügbar war, hat sich ein bisschen umgekehrt. Heute wird es eigentlich einem positiv ausgelegt, wenn abends die Regale nicht mehr voll sind. Und es ist übrigens auch einer der, also ich habe es hier mal aufgeschrieben oder sogar als Titel für die Folge heute gewählt, die am zweithäufigsten gestellte Frage. Also wenn ich irgendwo bin und über unsere Bäckerei erzähle, ist wirklich das, was wahrscheinlich mit am häufigsten gefragt wird. Übrigens, was die häufigste Frage ist, das löse ich ganz am Schluss auf, also bleib dran.
Kleiner Spoiler. Ich bin jetzt auch gespannt.
Ja, du wirst lachen, wenn du das hörst, weil das ist eigentlich ganz logisch. Und dann werde ich immer halt ganz schnell gefragt, was macht ihr mit dem Sach, was abends übrig ist. Und ich bin froh, dass ich da gute Antworten geben kann. Wie erlebst du das so? Also vielleicht bei euch im Haushalt oder auch so allgemein. Ist das Thema so? Sprichst du da manchmal drüber mit wem auch immer?
Ja, also das ist bei uns definitiv ein Thema. Und spätestens seit die Kinder den passenden Checker-Tobi-Film zu Nachhaltigkeit und Umweltverschmutzung und Müll oder Ähnliches gesehen hatten, schlägt es auch bei denen voll ein. Es ist interessant, was sowas dann auch an Bewusstsein plötzlich auslöst. Bis hin zu, ich möchte keine Mittel mehr, weil das ist Umweltverschmutzung. Also tatsächlich, sowas kommt voll an. Und wir haben
keine was mehr?
Keine Windel.
Ah ja, spannend.
Weil die Windeln ein Umweltthema sind, also in der, weil man die eben verbrennen muss. Also das kommt voll an und das finden also unsere Kinder ganz toll. Und ich habe es vorhin ja schon im Vorfeld kurz gesagt, ich habe festgestellt, ich erleide quasi Mangel an Altbrotbrösel, weil wir mittlerweile von unserem Alltag her uns so aufgestellt haben, auch beim Backen, dass ich die Brotleibgröße unserem Tagesbedarf sozusagen angepasst habe. Ich backe, wenn ich so zu Hause backe, 4 Laib Brot, aber 1 Laib Brot reicht uns exakt einen Tag, da bleibt nichts mehr übrig. Und ich persönlich merke ganz oft, dass, also spätestens mit Inflation und Corona, dass die Lebensmittel ja auch richtig Geld kosten. Und natürlich im Kopf Situation, wo die Brezel eben noch 55 Cent gekostet hat, da sind wir weit weg davon. Wenn man dann aber was wegwirft, dann tut mir das richtig weh, weil ich dann drüber nachdenke, wie viel Geld das jetzt eigentlich ist oder was man auch damit machen könnte.
Da kommt also, dein Schwabe sein natürlich zugute.
Absolut, ja, natürlich. Oder Brezel schmeißt man sowieso nicht weg. Ja. Absolut richtig. Also, und was diese Altbrotverwertung oder sowas angeht, also ganz spannend, weil ich glaube, so richtig aktiv haben wir das nie besprochen, aber bei uns gibt es regelmäßig mittlerweile Brotsalat, wo man einfach Brotscheibe, die jetzt nicht mehr ganz so prickelnd sind oder die man dann einfach röstet, damit sie alt schmecken, mit Salat und einer super Soße und irgendwie noch, keine Ahnung, Spargel oder sonst irgendwas, je nach Saison halt, isst. Das ist mega mit der Salatsoße zusammen. Also da kann man sowas schon machen und deswegen Altbrotbrösel ist bei mir tatsächlich gerade Mangelware. Ich muss mich da anderweitig eindecken, wenn irgendwo was liegen bleibt, dann nehme ich tatsächlich mit. Es ist auch so, dass ich feststelle, wenn wir Besprechungen oder Termine haben, wo es dann irgendwie was zu trinken und auch so Gebäck oder sowas gibt, gibt es mittlerweile ganz viele Termine, wo gleich die Tüte nebendran liegt und der Tisch wird abgeräumt. Da bleibt nichts liegen. Also wir nehmen dann auch irgendwie, keine Ahnung, 3 Brezeln oder sowas aus der Besprechung mit, einfach damit es nicht verkommt. Meistens reicht es mir dann auf dem Rückweg, das schon zu essen, aber spätestens hier in der Familie wird man das dann an dem gleichen Tag noch essen. Also auch sowas, das, also mit den Tüten, das hat mich jetzt tatsächlich überrascht, das habe ich jetzt ein paar Mal in den letzten Wochen erlebt, dass quasi zu der Verpflegung vom Termin sozusagen die Vesper-Tüte zum Mitnehmen schon gleich mitkam. Das finde ich super.
Okay, das ist ja auch spannend, ja, also da, aber da findet quasi definitiv eine Bewusstseinsänderung statt. Ja. Also ich kann dir mal ein bisschen erzählen, wie das bei uns in der Bäckerei so abläuft, weil das natürlich bei uns nochmal eine ganz andere Menge aus sind, die da irgendwie auch eventuell mal übrig bleiben können. Ja. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass wir das für uns irgendwie mal ganz gut festgelegt haben, was dann passiert. So. Das finde ich, kannst du nicht erst überlegen, wenn das auch übrig ist, sondern du musst das ja ein bisschen vorher überlegen. Klar. Und witzigerweise habe ich da mal ein bisschen was zusammengeschrieben, weil eine Schulklasse neulich sogar mal angefragt hat und wissen wollte, also sie haben das zum Thema gemacht und wollten einfach wissen, was passiert in der Bäckerei mit übrige Backware. Übrigens, kleiner Ausflug noch, ich hatte neulich mit einem Kollege, kam zu Besuch und der wiederum hat eine andere Bäckerei besucht, im Rahmen von so einer Studienfahrt quasi, wo man einfach auch mal andere Betriebskonzepte besichtigt. Und hat mir dann Bilder gezeigt von einer Bäckerei, die auch einige Filiale hat und die das Thema Retoure also überhaupt nicht interessiert quasi, also jetzt mal rein aus ethisch-moralischer Sicht, ja, nenne ich es jetzt mal. Und die haben eine ganze Garage voll, jede Woche eine ganze Garage voll mit Brot übrig. Die haben das praktisch, das, was von einer Filiale zurückkommt, wird in dieser Garage gesammelt, kisteweiß. Also mir wird es fast schlecht, wo ich das Bild gesehen habe. Wahnsinn, kisteweiß bis unter Decke so eine Garage voll mit Brot jede Woche.
Boah, krass.
Also ich dachte, ich spinne. Ey. Genau, das ist wiederum einer der Gründe, warum ich ganz froh bin, dass wir nicht so groß sind. Mhm. Weil, naja, ich meine, in der Relation ist es gleich, ob du groß oder klein bist. Aber wenn du natürlich viele Filialen hast, ist natürlich in absolute Zahlen das, was übrig bleibt, natürlich nochmal mehr.
Ja, klar.
So, und deswegen für uns ist es total wichtig. Also ich sag mal, ich nenne das immer ein bisschen hochtrabend aus ethisch-moralischer Sicht, aber so ist es tatsächlich auch. Ich finde es total wichtig. Also das Thema ist für mich persönlich total wichtig. Und natürlich auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht, weil ich meine, Retoure ist natürlich auch wahnsinnig teuer. Also es muss ja irgendwie auch bezahlt werden. Man muss vielleicht den Kundinnen und Kunden auch mal ehrlich sagen, und das haben wir am Anfang tatsächlich auch gemacht, dass wir dann erklärt haben, wir wollen nicht so viel übrig haben, weil das bezahlt ja der Kunde am Ende.
Ja.
Weil natürlich zahlt es nicht der Betrieb, weil unterm Strich muss der Betrieb ein positives Ergebnis haben und das würde auch die Auswahl, das muss man auch mal ehrlich sagen, die Auswahl oder diese viel, das, ich sag mal, in die Supermärkte, dass die Regale so voll sind und da auch natürlich einiges übrig bleibt, das bezahlen wir am Ende ja natürlich alle mit.
Ja.
Und das finde ich, ja, aber wie gesagt, ich bin da total dankbar, dass es da schon so eine Entwicklung gibt. Da muss man einfach, finde ich, lernen, dass es nicht alles. Das wird ja immer schlimmer so auf der einen Seite, dass alles muss es immer und zu jeder Zeit verfügbar geben irgendwie, klar, weil auch wenn wir online bestellen irgendwie, heute bestellen, morgen da und so, ja, alles sofort, das ist ja ein Trend, aber der Gegentrend ist, dass auch gerade das Bewusstsein da in die Richtung aber auch immer mehr wird. Genau, und gleichzeitig muss man aber auch ehrlicherweise sagen, aus betriebswirtschaftlicher Sicht braucht man auch in Anführungszeichen eine gewisse Retoure, weil man darf natürlich auch nicht in die Situation kommen, dass sich bei den Leuten in die Köpfe festgesetzt hat, ja, irgendwie um 4 brauchst du dann nicht mehr hin, weil da ist eh nichts mehr da. Mhm. Weißt du? Und das ist so ein bisschen der schmale Grat, in dem wir uns bewegen. Und deswegen ist es aber auch ganz gut, dass wir zum Beispiel Laugengebäck der ganze Tag über ja backen. Das heißt, wir können einfach auch reagieren. Okay, heute ist weniger los. Heute ist zum Beispiel wahnsinnig warm.
Ja.
Und so die erste warme Tage sind für uns manchmal schwierig, weil die Leute dann irgendwie gehen in den Garten aus und haben schon ewig gewartet, dass sie mal in Stadt, also in der Stadt hockt alles voll und sitzt irgendwie alles auf der Mauer am Kocherufer und so. Oder einfach insgesamt, wenn es zu warm ist, essen die Leute weniger. Und dann kannst du einfach reagieren und kannst sagen, okay, wir backen einfach nicht die Brezeln, die wir heute geplant haben, sondern die bleiben einfach im Kühlhaus und werdet quasi morgen wieder als Vorteig zum Teig zugesetzt. So, und so kann man natürlich auch ja Menge steuern, sage ich mal. Was wir auch gemacht haben und was wir auch festgestellt haben, dass es deutlich hilft, auch bei dem Thema, ist, wenn du gar nicht so ein riesiges Sortiment hast. Ja, wenn du natürlich 60 Artikel hast und selbst wenn dann von 40 nur was übrig ist, ist es trotzdem mehr, wie wenn du nur zum Beispiel logischerweise 40 Artikel hast und dann von 20 vielleicht was übrig hast. Also wir gucken natürlich auch, dass die Artikel, die in der Herstellung auch teuer sind, von den Rohstoffen auch teuer sind, dass die sowieso nicht bis abends verfügbar sind. Also zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist Croissant, das ist einfach ein Frühstücksgebäck.
Ja.
Das darf oder das soll eigentlich sogar um die Mittagszeit ausverkauft sein, weil erstens ist die Qualität eh nicht mehr perfekt, wenn es morgens backen worden ist. Also die letzte Croissant kommen bei uns um 9 Uhr aus dem Ofen.
Okay.
Und dann will ich eigentlich, dass die um 1 weg sind.
Ja.
Und mittags gibt es andere Sachen so. Das ist auch so ein Ding bei Bäckereien. Früher war das sowieso von morgens bis abends gibt es irgendwie alles. Hm. Und das habe ich gelernt in Paris, ein kleiner Ausflug wieder. Das fand ich total spannend zu sehen. Da wechselt das viel mehr so der Tag über. Mhm. Also morgens gehen die Leute in die Bäckerei und holen ihr Croissant und ihren Milchkaffee und mittags holen sie vielleicht ihr Sandwich in der Mittagspause und abends holen sie ihr Baguette zum Grillen. So klar, ist jetzt Stadt, das ist wieder anders, aber das hat mich auch ermutigt, da viel mehr auch, also so dass die Theke der Tag über sich auch verändern darf und nicht alles irgendwie von morgens bis abends verfügbar sein muss. So, und was wir natürlich, also natürlich bleibt bei uns dann trotzdem Sache übrig und was wir dann damit machen, ist, also Brot, klar wird am nächsten Tag auch noch verkauft. Mhm. Wir machen gar nicht alle Sorte jeden Tag, sondern wechseln da ja auch ein bisschen ab.
Ja, stimmt.
Das heißt, zum Beispiel ein Brot gibt es am nächsten Tag gar nicht mehr, ist aber übrig vom Vortag, gibt es dann am nächsten Tag eben entweder preisreduziert oder auch nicht. Das kommt ein bisschen auf die Sorte an, wird aber auch klar kommuniziert. Mhm. Genau, wenn so süße Sachen übrig sind, wie jetzt zum Beispiel süße Stückle oder auch dann mal doch ein Schokocroissant oder sowas, das wird immer so zu Dreierpäckle gemacht und am nächsten Tag deutlich vergünstigt, so als Gutes von gestern nennen wir das, verkauft, die sind eigentlich dann auch immer weg. Dann ist tatsächlich so, wie wir gerade schon gesprochen haben, das war ja der Spoiler vorher schon, das Brot, das auch am zweiten Tag nicht verkauft wird, also dann immer noch übrig ist, wird geschnitten, getrocknet, beziehungsweise jetzt haben wir ja schon gelernt, geröstet, dann genau. Getrocknet. Und Formale ist quasi wie, also wer das jetzt gar nicht weiß, um was es da geht, das sieht quasi aus wie Wegmehl nachher, nur dunkler, weil es halt aus Brot gemacht ist und wird dem Teig wieder zugegeben. Also wird wieder eingeweicht mit Wasser, wird dem Teig wieder zugegeben. Ist aber tatsächlich nicht nur aus dem Grund, dass man Retoure reduziert oder halt das sinnvoll wiederverwertet, sondern der ganze Geschmack, der ja in der Kruste ist, der genau. Durch das Rösten entsteht, habe ich nachher wieder im Brot. Also ist zum einen Geschmacksverbesserer, aber auch eine extreme Verbesserung der Frischhaltung. Mhm. Dann, klar, Brötchen gibt es bei uns natürlich auch. Also der Klassiker Wegmehl, Knödelbrot, also wie man es daheim auch macht. So, was wir dann vor ein paar Jahren mal angefangen haben, ist, dass wir aus übrigen Baguettes Brotchips machen. Mhm. Also wenn wir Baguette übrig haben, gerade im Sommer oder auch mal Bärlauchbaguette, das wird dann zu Brotchips. Wir schneiden die ganz dünn in Scheibe. Dann kommt Olivenöl drüber, so eine eigene Gewürzmischung. Werdet im Ofen geröstet und also gibt es dann halt wirklich nur, wenn es Baguette übrig hat. Ist immer ganz witzig, dann wenn Kunden anrufen und sich Brotchips bestellen wollen, dann sagen wir, sorry, also die gibt es halt tatsächlich nur relativ kurzfristig. Wir haben so eine Liste tatsächlich mit so 4-5 Telefonnummern drauf.
Okay.
Die muss man anrufen, wenn es Brotchips gibt.
Okay.
Die kommen dann und holen sich welche. Was wir auch machen seit einiger Zeit, habe ich auch in Paris entdeckt, sind Mandelcroissants. Also wenn Croissants dann tatsächlich mal übrig sind, beziehungsweise wir nehmen die dann auch um 13 Uhr tatsächlich auch raus aus der Theke,
okay.
Verwerte die aber wieder weiter. Das heißt, wir machen dann Mandelcroissant raus, die werden dann aufgeschnitten und da kommt eine Mandelfüllung rein. Mhm. Hast du das schon mal gegessen?
Nee, aber das hört sich mega an.
Oh, das ist sagenhaft. Da kommt eine Mandelfüllung rein, dann oben Mandelfüllung drauf,
Als Glasur.
Mandelblättler oben drüber und dann nochmal in den Ofen.
Okay.
Ey, mega. Also in Paris findest du es eigentlich fast in jeder Bäckerei. Die machen das dann, also das kann man auch wunderbar, wenn die irgendwie an dem Tag auch gar nicht gebraucht werden, weil man eh zu viel hat von allem, kann man die auch super gut in eine Folie packen und das am nächsten Tag machen. Okay. Also passiert gar nichts. Ist das Gleiche wie bei den Brotchips, kommen dann auch Leute und sagen, gibt es halt Mandelcroissant? Nee, gibt es halt auch nur dann, wenn Croissant irgendwie übrig waren. Und finde ich total cool. Und So gibt es ja noch mehr Sachen. Also ich weiß nicht, ob du noch, kennst du noch diese, das gab es früher in Bäckerei ja oft, diese Granatsplitter.
Ja.
Kennst du das? Das ist ja auch nichts anderes wie eine Resteverwertung. So, und früher hat man das in Bäckerei ja oft so ein bisschen verheimlicht, weißt du, so ein bisschen,
okay.
Ja, nicht sagen irgendwie, dass da Reste verarbeitet werden. Aha. Aber wir kommunizieren das ganz offen, weil die Leute, weil wie gesagt, da auch ja das sich ein bisschen umgekehrt hat und die Leute es eigentlich sogar gut findet.
Klar.
Und jetzt haben wir ja noch relativ neu, also was wir ja auch machen, ist die Marktbox. Mhm. Also wir haben ja, Verkaufsautomat hört sich immer so blöd an, aber letztendlich ist es das, wo wir dann quasi auch Brote, die halt abends übrig sind, packen wir da rein und jeder, der irgendwie nach 18 Uhr noch vorbeifährt oder halt auch am Wochenende vor allem, kann sich da halt noch mit Brot eindecken. Das funktioniert auch super. Dann spenden wir, was dann irgendwie immer noch übrig ist oder nicht wieder in den Kreislauf zurückgekommen ist, geht dann an den Tafelladen in Schwäbisch Hall dreimal in der Woche, das abholt. Und dann der allerletzte Rest ist dann echt, also meine Schwiegerleute haben noch ein paar Schweine.
Okay.
Und das ist dann, aber das ist so ein geringer Anteil, also ich kann es gar nicht in Prozent sagen, aber irgendwie das kommt dann halt noch mit, das kriege ich dann Hühner oder Zeug noch mit reingeschmissen und dann war es das so. Also es wird halt gar nichts wirklich wegschmissen. Ich muss dazu sagen, ist natürlich auch gut, wir haben jetzt keine Sahnetorte oder so, wo du wirklich dann auch das Problem hast, die kriegst du halt nicht mehr weiterverarbeitet. Ja. Sondern wir haben ja eigentlich fast nur durchgebackene Produkte, die irgendwie dann, wie gesagt, ja auch am nächsten Tag überhaupt noch verkauft werden können. Sonst, wie gesagt, je nach Sortiment wird es dann manchmal sogar schwierig. Aber, und dann ist eigentlich alles weg. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Und trotzdem muss ich ehrlicherweise auch sagen, gibt es mal Tage, wo du irgendwie auch dich beim Kuchen total verschätzt hast. Da ist natürlich schwieriger. Es ging uns jetzt letztes Wochenende wieder so, weil jetzt Erdbeerkuchenzeit losgeht. Ah, das ist auch so ein Thema, über das man schwätzen könnte. Oder? Es ist so cool, dass jetzt alles so anfängt. Ja. Also, du hast gerade Spargel schon erwähnt, Rhabarber, Erdbeer. Oh,
Rhabarber ist
der Wahnsinn, oder? Drüber, ja. Hey, und das mag ich auch so an meinem Beruf. Und vor allem, wenn man so lebt wie wir, dass man auf das auch Rücksicht nimmt quasi, also auf diese Saison, also auf diese Regionalität und Saisonalität. Also sprich, dass es Erdbeerkuchen derzeit gibt, wo es halt hier in der Region Erdbeere gibt. Das ist, also ist auch für uns cool. Wir freuen uns jetzt wieder irgendwie, dass es Erdbeerkuchen gibt. Aber zurück zum Thema, dann hast du halt andere Kuchen übrig. Klar, weil jetzt hat jeder Bock auf Erdbeerkuchen. und dann kannst du mit einem Käsekuchen gucken, wo du bleibst, mehr oder weniger. und dann ist halt schon auch mal so, aber dann war es halt so, am Wochenende stand dann noch so ein ganzer Rührkuchen bei uns daheim, der irgendwie übrig war. Und alles kann ich dann auch nicht selber essen, weil sonst sehe ich noch schlimmer aus, wie ich aussehe. und dann kam zufällig mein Bruder vorbei, weil er irgendwie zufällig schön in der Gegend war. Und habe gesagt, ach gut, dass du kommst. Guck mal, ich habe einen Rührkuchen für dich backen. So, und dann geht halt sowas noch zur Not, wenn dann irgendwie noch Verwandtschaft oder Bekanntschaft vorbeikommt. Die muss dann halt auch noch dran glauben. Die freuen sich dann. Und dann ist auch gut. Dann hat jeder was davon.
Teil.
ja, wie ist daheim? Also wir haben ja noch so ein bisschen hier auch uns aufgeschrieben, was kann man zu Hause machen mit übrig gebliebenem Brot? Du hast gerade schon gesagt Brotsalat.
Ja.
Was gibt es noch für Möglichkeiten, wenn man daheim einfach Brot übrig hat?
Also wenn wir richtig Brot übrig haben, aber nicht irgendwie noch so ein paar Fragmente, dann ist es ganz oft so, einfach nicht mehr ganz frisch ist. Also es funktioniert tatsächlich mit irgendwas dann quasi geröstet das Ganze zu essen oder auch in Salat als Brotsalat rein. Was wir auch ganz viel machen, ist tatsächlich Knödel. Wobei, da muss ich jetzt auch beichten, ich habe auch schon Brezel gebacken, einfach nur, damit man Brezelknödel machen kann. Also das waren keine übrig gebliebenen, sondern die waren explizit für die Knödel.
Und dann hast du dir echt die Mühe gemacht, Brezel zu formen. Da hätte ich halt Laugestangen oder sowas gemacht.
Nee, weil das wird dann nicht so knusprig. Da hätte ich dann ganz dünne irgendwie machen müssen oder keine Ahnung.
Ja.
Also,
ja.
Also die Mühe habe ich mir tatsächlich gemacht, wobei ich dann da das viele Salz dann mir gespart habe tatsächlich. Aber auch sowas ist ein spannendes Thema, wenn du dann gesalzene Backware hast und du machst Altbrotbrösel irgendwie draus und ich schmeiße es bei mir in, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das ist so Häckselscheibe auf der Küchenmaschine oben drauf, die einen groben Aufsatz hat und dann unten Brösel rauskommt, dann hast du Salz und alles, Kümmel und Zeugs, alles da mit drin und auch das macht Geschmack aus, witzigerweise. Da ist auch jedes Mal ein anderes Rezept, anderen Teig, der eben anders schmeckt. Also das zu reproduzieren, das ist auch quasi unmöglich, weil das auch der Rest jedes Mal wieder andere Zusammensetzung hat. Und was tatsächlich ich ganz arg liebe, was von meiner Oma eigentlich wahrscheinlich noch kommt, das quasi wie am Ritter, ich weiß gar nicht, wie das überall heißt, also quasi mit Ei und Sahne und dann in der Pfanne gebacken. das, also und dann kannst du da Marmelade drauf machen oder auch Käse, das geht beides, finde ich. Und das ist super, da hast du abends noch ein richtig, also eigentlich echt herzhaftes Abendessen gehabt. Also sowas machen wir tatsächlich auch mit altem Brot dann.
Kenne ich auch als arme Ritter tatsächlich.
Ja, also ich, genau. Also das auch wirklich ganz oft und ich habe, wo du das Thema geschickt hast, ich muss jetzt gerade mal geschwind blättern, mich nochmal an ein Backbuch oder ja, Backbuch erinnert, da war ein ganzes Kapitel drin zum Thema leckere Brotreste, da muss ich jetzt nochmal schön reingucken oder spickeln und die machen eben ganz, ganz viele eben auch so Sachen mit, wie Ofenschlupfer dann mit allem Brot mit drin oder eben Armer Ritter oder Kirschenplotzer, falls dir das was sagt, das ist auch was mega Gutes. Ja. Geht auch mit Zwetschgen. Also solche Sachen, das, also super. Und eben am Ende Brotsalat in allen möglichen Varianten, da dürfte eigentlich gar nichts übrig bleiben.
Eigentlich muss man Brot überhaupt nicht wegschmeißen. Ich würde mal noch einen Schritt weiter vorgehen, damit Brot überhaupt nicht in die Versuchung kommt, trocken zu werden, wenn man es jetzt nicht selber backt, so wie du, sondern kauft.
Ja, klar.
Empfehle ich halt auch immer, Brot nicht geschnitten zu kaufen, sondern wirklich am Stück. Dann hält sich es halt auch viel besser. Ja. Und darauf zu achten, dass man gescheite Qualität kauft, damit es halt nicht schon irgendwie am zweiten Tag trocken wird und ich mir schon überlegen muss, was mache ich damit, sondern wenn das Brot gut gemacht ist und wenn es Sauerteigbrot ist, das schimmelt ja auch nicht so schnell.
Genau.
Dann hält sich das ja auch. Und noch ein Tipp für alle, die vielleicht doch mal in der Situation sind, dass Brot oder auch Brötchen, ich meine, bei Brötchen geht es natürlich schneller, dass die irgendwie trocken werden. Auch da ist es so, dass man die ja nicht sofort entsorgen muss. Also man kann Brötchen ja auch super gut wieder sozusagen Refresher, indem man sie richtig feucht macht, also richtig nass mache, auch kurz unter den Wasserhahn erhebe oder richtig befeuchte mit so einem Sprüher oder so und dann im Backofen nochmal aufbacke. Und das geht natürlich auch bei Brot. Also jetzt war auch witzig, fällt mir gerade ein, hier beim SWR vor zwei Tagen, das hat der Moderator sogar gesagt in so einer kurzen Pause, dass er, wenn er Brot kauft, das ist gut backen, aber das ist dann so ein bisschen lätschig, also die Kruste ist nicht mehr ganz knusprig, dann backt er das nochmal eine Viertelstunde bei sich im Ofen weiter oder nochmal und dadurch hat es dann eine richtig dicke Kruste und es wird auch überhaupt nicht dann trocken, also es hebt sich dann ewig, sagt er, das fand ich dann auch witzig, dass irgendwie jemand ein Brot beim Bäcker kauft und das daheim nochmal in den Ofen schiebt und dann kann man auch Brot oder auch Baguette, ich meine klar, das ist natürlich am nächsten Tag schon trocken oder Brezeln. Aber wenn man das sich geschwind nochmal nass macht, feucht macht und nochmal aufbackt, werden die auch super gut wieder frisch. Oder wir machen es selber ja auch so. Ich meine, wir haben Sonntag und Montag die Bäckerei zu. Ich gehe dann jetzt auch nicht zum anderen Bäcker einkaufen, sondern ich nehme natürlich meine eigene Weckle. Packe die dann tatsächlich auch schon relativ früh in Folie, also meistens am gleichen Tag abends noch, was nicht gegessen wurde. Und dann kann man das super gut auf den Toaster wieder aufknuspern, sage ich mal. Also da ist, glaube ich, auch oft so, dass die Leute dann zu schnell irgendwie denken, oh, das kann ich nicht mehr nehmen jetzt. Mache ich Wegmehl draus oder so.
Ja, also Wegmehl hast du ja dann auch in Fleischküchle oder so Zeug auch drin. Also da brauchst du ja schon auch. Und ich habe im Nusszopf in der Füllung, also das Rezept sagt Zwieback gerieben. Aber Hefezopf ist auch so ein Gebäck. Das bleibt bei uns tatsächlich auch aufgrund der Größe oder der Menge. Also so ein ganzer Kranz aus dem großen Blech aus dem Holzbackofen, wenn wir da Backtag haben, den packst du ja nicht, bevor der trocken wird. Also entweder verschenkt man gleich an die Nachbarn oder der wird einfach irgendwann trocken. Und wenn man den quasi dann nochmal durch die Maschine lässt und am Ende in Brösel in diese Füllung mit reintut und dann ein bisschen Kakao und ein bisschen Nuss dazu und boah, das ist sensationell.
Ja, absolut. Also das machen wir auch tatsächlich. Süße Brösel heißt das bei uns so. Das ist ja auch was irgendwie jeder auch von früher so also kennt. Oder in der Barbekuche unter Neue auf der Hefeteig, dass es ein bisschen abbindet. In der Zwetschgekuche unter Neue.
Ja, genau.
Damit es den Saft so ein bisschen aufnimmt.
Genau.
Und man kann auch super gut so eine Nussfüllung mit so süße Brösel, kann man auch die Festigkeit ein bisschen einstellen. Genau. Also wenn sie mal ein bisschen zu weich worden ist. Und das ist auch noch ein Tipp an alle, die daheim auch Brot backen, was super gut funktioniert. Also jetzt machen wir jetzt in der Bäckerei nicht, aber ich weiß es so ein bisschen aus dem Hobbybäckerbereich, wenn einem doch ein Brotteig auch mal zu weich gerät, kann man, also anstatt Mehl nachzugeben, macht es manchmal mehr Sinn, dann irgendwie so Altbrot, Restbrotbrösel sozusagen ein bisschen reinzustreuen, um dem Teig etwas mehr Festigkeit zu geben, weil ich dann halt natürlich nicht das Problem habe, wenn ich Mehl nachgebe, bis das dann wieder aufgenommen wird vom oder bis das quasi wieder verquollen ist. Das geht mit Restbrot natürlich deutlich schneller und ich habe halt das Salz und so auch gleich schon mit drin. Das ist ja immer ein bisschen das Problem mit dem Mehl nachgeben. Genau. Also das ist auch noch so ein bisschen als Tipp, wenn jemand damals Probleme hat, dass irgendwie ein Brotteig zu weich war, das ist Restbrot, Brösel, ein bisschen drunter kneten, funktioniert wunderbar. Weil die halt auch super schnell verquollen sind. Ja, ihr hattet, apropos Holzbackofen, ihr hattet Backtag am Wochenende, oder? Ich habe da Bilder von dir gesehen.
Das ist richtig, wir hatten ausufernden Backtag, wir hatten erst regulären Backtag, ganz normal. Und nachmittags war bei uns im Ort die Schulhauseinweihung, die haben die Schule, ist aus den 60er Jahre, frisch saniert. Und die Vereine haben da quasi Programm dazu gemacht, war super. Und wir vom Backhaus haben eben angeboten mit den Kindern, also es ging darum, dass die Kinder, die Schüler ein Programm bekommen, dass wir quasi mit Kindern da backen. Und ich war, ich sage es mal ganz vorsichtig, maximal überrascht, was manche Kinder tatsächlich handwerklich beim Backen drauf haben. Da waren Viertklässler bei uns da. Wir haben 32 Hefezöpfe gebacken, die wir dann Ui. Quasi, die dann verkauft haben, um quasi fürs Schullandheim und so ein bisschen Geld zu bekommen. Aber also Einstrangzöpfe hatte noch keiner von denen gemacht, aber dann waren da halt zwei dabei, die konnten mir zeigen, wie es geht mit 5 Stränge und so Zeug. Und die packen das Ding zweimal an und wenn du das einmal erklärt hast und gezeigt hast, wie das funktioniert, die nehmen das richtig auf und dann funktioniert das. Und dann ist da richtig, da war ich beeindruckt, wie schnell das dann irgendwie auch funktionierte, dass die da gleich mit dem Teig und wie das machen und auf Spannung und aus. Also wir hatten einen relativ weichen Hefeteig, weil den haben wir morgens gemacht und bis die dann mittags da waren. Und dann gingen die Reden noch eine Dreiviertelstunde länger als geplant. Da war aber ich schon Sorge, dass der Ofen immer heiß genug ist. Noch schnell meiner Kollegin geschrieben, sie soll noch 2 Scheiben nachlegen und auf keinen Fall ausräumen, damit wir noch genügend Hitze kommen, weil wir kommen zu spät. Da war ein bisschen stressig am Anfang, aber das hat super funktioniert. Und der Witz ist, die laufen ja dann wirklich mit glänzenden Augen vor Stolz da raus. Und das war richtig cool. Und klar, an dem Backtag, der war quasi wieder ganz regulär und auch das mal, das finde ich ja das eigentlich Spannende, wenn man so Backtag macht, weiß man ja auch nicht wirklich, wer da kommt, beziehungsweise es kommen immer wieder neue Leute und es ist so ein fester Kerl, der immer da ist. Und also war jetzt ein Hefezopf wieder bei, wenn wir schon beim Thema Hefezopf sind, der ist so aufgegangen und naja, den soll ich auf, und dann sagt er, muss er noch gehen oder wie sieht's aus? Ja, der muss noch gehen, ja, dann stellen wir ihn auf den Ofen. Aber der hat, glaube ich, viel Hefe drin gehabt. Nachher war das Blech quasi randvoll, es war kein Loch mehr da. Das war nachher quasi ein großer Hefe, also war vielleicht klein fingerdick, am Ende noch ein Loch in der Mitte. Es war noch ein Kranz, aber viel hat nicht mehr gefehlt für einen Fladen. Ist aber dann im Ofen nochmal super gut aufgegangen, hat alles wunderbar funktioniert und auch jetzt wieder haben wir versucht, Seelen zu machen, die das mit dem Nass ausbrechen, das muss man einfach dann noch ein bisschen üben. Aber das funktioniert ganz gut und war wunderbar. Aber da ist dann so ein Tag dann auch, wenn du dreimal quasi Backtag oder Backgang gehabt hast, da ist ein Tag lang.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das klingt spannend. Und was ich halt immer so cool finde, dass Kinder sind so begeisterungsfähig dann bei sowas, oder?
Ja.
Und da denke ich immer, ja, die hocken eh so viel vor irgendwelche Medien oder sowas. Ja. Und dann ist es cool, wenn wieder was Handfestes, ja, irgendwie was, wo sie nachher auch ein Ergebnis sehen.
Ja.
Ich hatte auch ein witziges Erlebnis die Woche, ich hatte zwar keine Kindergruppe, aber ich hatte auch wieder so eine Brezelbackgruppe da, die halt auch irgendwie aus komplett andere Bereiche kommen und es war dann so cool, weil die halt auch so, ja, das mal selber machen, mal Brezel selber machen und dann irgendwie erzählbares Ergebnis mit heimnehmen, ja. Und die sind dann auch immer so begeistert. Es war so witzig, weil wir haben dann auch noch so philosophiert und mit denen kann man dann auch so super gut philosophieren über Brezeln und dann auch über Butterbrezeln, großes Thema, auch eine sehr häufig gestellte Frage mit unserer Butterbrezel-Spritzmaschine.
Ja.
So, wie sieht die aus? Warum macht ihr das? Das war dann auch wieder so cool, weil ich dann erklären konnte, dass es ja nicht nur um Schnelligkeit geht, sondern auch darum, dass die Butter halt gekühlt ist und so und jedem Schwab, ja, der mit Brezel aufgewachsen ist, dem du sagst, ey, eine ganz leicht lauwarme Brezel, wo dann eine gekühlte Butter reinkommt, ja. Das ist einfach, also mehr brauchst du halt auch nicht, ja, gell?
Ganz genau.
Und das war dann auch, es ist immer wieder schön dann zu sehen, wenn es für Leute dann so viel Begeisterung auslöst. Guck mal, und jetzt hat gerade meine Tochter hier während der Aufnahme mir eine von ihrer selber backene erste Brezel, ein Exemplar hier reingereicht. Hebst du mal in die Kamera. Sieht ganz gut aus, hä? Wow. Zeig mal ein bisschen weich, glaub. Aber alles von Anfang bis zum Schluss selber gemacht. Ich probiere gleich mal noch, wir sind gleich cool am Ende.
Ja. Ich wollte nur kurz sagen, mit dem Backtag, ja, auch die Erkenntnis für mich mit dem Backtag, das schönste Brot, was aus dem Ofen rauskam, das war wirklich mit Abstand das schönste, war ein reines Sauerteig-Roggenbrot. Das hat mir dann echt beeindruckt, ja.
Nicht von dir, sondern?
Nicht von mir.
Freigeschoben, oder?
Freigeschoben, also das war sensationell.
Cool.
Das hat richtig.
Aber 100% Rocke.
Ja.
Schön.
Das hat mir echt beeindruckt. Da war ich ein bisschen neidisch.
Ja, dann passt es noch ganz gut so. Mein anderes Feedback, das ich noch mitgebracht habe, weil ich ja auch gesagt habe, dass ich mal zu euch komme, zum Backtag bei euch in Oeschinger, hat mir nämlich jemand geschrieben, der Thorsten hat mir geschrieben. Guck, weißt du, habe mir echt schon überlegt, ich mache jetzt so eine Backhaustour durch Baden-Württemberg, weil der hat mir dann gleich geschrieben, klar. Er ist in, weiß gar nicht, ob ich sagen darf, also er ist auf jeden Fall in einem anderen Backhausverein aktiv und hat mich direkt eingeladen, zu Ihnen auch zu kommen. Also vielleicht wird es eine ganze Serie.
Das lohnt sich sicher, spannend, kannst du nur lernen.
Also er hat sich im Verein fürs Backhäusle gar nicht so weit weg von euch übrigens. Okay. Aktiv. Also cool. Also da scheint es auch noch mehr aktive Vereine vielleicht zu geben.
Ich muss da mal einen Kontakt herstellen, weil ich habe das, bevor wir unser Backhaus im Ort in Angriff genommen haben, genauso gemacht. Ich bin bei uns auch durch die Region getingelt, habe geguckt, wo gibt es Backhäuser, wo kann ich hingehen und vielleicht auch ein bisschen abgucken, wie die das machen, wie funktioniert das bei denen, was haben die für einen Ofen, wie sind die organisiert. Das ist schon sehr spannend. Also ich habe da tatsächlich eine ganze Reihe Backhäuser besucht. Wir hatten auch nachher mit Gemeinnützigkeit hin oder her vom Verein ganz viel Kontakt auch zu anderen Backhäusern, eben um genau diese Gemeinnützigkeit eben trotz Backen irgendwie auch in der Satzung zu verankern. Das war ein großes Thema und die Unterstützung oder das Netzwerk, was es da gibt, das ist tatsächlich ganz spannend und die Ansätze und die Ideen oder der Antrieb, sowas zu machen, die sind auch sehr unterschiedlich.
Spannend. Was backst du als nächstes?
Ja, ich habe heute schon wieder Ruchmehl-Dinkel genetztes Brot vorbereitet. Das gibt es jetzt mal ein paar Tage in Serie, bis es so richtig funktioniert, mit der Temperatur gepasst hat für die Farbe. Und dann schreibe ich auch tatsächlich das endgültige Rezept zusammen, damit ich es irgendwann, das kennst du wahrscheinlich selber, jetzt finde ich das Brot irgendwie toll und in 2 Monaten denke ich, ja, jetzt mache ich mal wieder was anderes als Standardrezept. Aber jetzt versuche ich das tatsächlich zu optimieren und so in den Alltag einzubauen, damit es auch mit Arbeiten und Kindern und allem drum und dran funktioniert. Und dann schreibe ich das Rezept zusammen und dann kann es mal wieder ans Laufen gehen.
Ja, cool. Dann müssen wir es hier mal posten.
Ja. Ich muss sie überhaupt mal eins vorbeibringen oder schicken, damit es überhaupt mal weißt, wovon ich rede.
Okay, dann bleibt eigentlich nur noch die Frage aufzulösen. Was ist die am häufigsten gestellte Frage?
Genau.
Was denkst du? Was fragt man Bäcker als erstes? Wann steht er morgens auf?
Okay.
Also das ist die am häufigsten gestellte Frage. Echt? Wann fangen Sie eigentlich morgens an? Wie schlafen Sie? Wie ist Ihr Tagesablauf?
Ja, gut. Das, nachdem ich die Frage wahrscheinlich schon vor langer Zeit gestellt und auch mehrfach beantwortet bekommen habe, war das jetzt für mich irgendwie völlig klar, dass der nachts arbeitet. Aber ja, klar. Logisch. Das ist eine spannende Frage.
Das ist das, was man als erstes in den Kopf kriegt, wenn man an den Bäcker denkt.
Ja. Jetzt musst du noch auflösen, was du als nächstes backst. Das haben wir nämlich auch noch nicht geschwätzt.
Achso, was ich als nächstes back? Ja, das ist immer die gute Frage. Was ich tatsächlich habe ich da auch schon drüber nachgedacht. Geht heute Nacht wahrscheinlich wieder mit Seele los, wenn ich komme.
Ah, mega.
Aber was wir, es wird nicht das erste sein, was ich backe, aber was wir jetzt wieder ganz neu im Sortiment haben, weil jetzt der Sommer kommt, sind Focaccia. Also das ist die Woche wieder ans Laufen kommen.
Sehr gut.
Und das ist auch was total, also ich liebe das auch total. Wir machen halt die vom Backeteig weg und dann mit Olivenöl, Kräuter, Olive, Tomate, ja. Rosmarin aus dem Garten. Also, und das ist auch spannend übrigens, vielleicht noch ein vielleicht noch ganz interessant, wieder aus dem Nähkästle plaudert. Wenn du jeden Tag diesen Geruch hast, dann riechst du das ja irgendwann nicht mehr.
Ja.
Also, wenn Leute zu uns kommen und sagen, bei euch riecht es immer so gut, ich rieche das selber gar nicht mehr. Okay. Aber wenn du dann wieder was backst, das du lange nicht mehr backen hast, so Focaccia, dann riechst du es wieder. Und dann riecht die ganze Backstube nach Rosmarin, wenn das aus dem Ofen kommt, das riecht so lecker.
Ja.
Und halt nach dem Olivenöl und so, oh, das ist mega.
Das ist total,
also da freue ich mich halt nach
drauf. Für mich, das verbinde ich absolut mit Italien und weißt du, meine Schwiegereltern und meine Frau haben ja lange in Italien gelebt und wenn wir da in Urlaub sind, da gibt es so 2, 3 Bäckereien, da gehst du hin und es gibt nur diese Focaccia und da läuft Öl unten raus. Aber das ist, das am Hafen essen, das ist für mich
Urlaub. Das muss aber auch.
Ja, klar.
Da muss das Öl einfach rauslaufen.
Ja, das ist super.
Tobi, vielen Dank.
Ja,
das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Dir vielen Dank. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste. Ich war heute schon ganz voller Vorfreude, dass heute wieder Podcast-Aufnahme ist und so wird es beim nächsten Termin genauso sein. Das trägt mich dann durch den ganzen Tag, weil irgendwie ist das schon auch ist total spannend, auch für mich immer wieder eine andere Sichtweise oder auch sich selber mal zu hinterfragen, wie es mit dem Restbrot. Das war mir so gar nicht bewusst, dass ich eigentlich gar keins mehr habe. Ist total gut. Also macht Spaß und von daher freue ich mich auf die nächste Folge.
Hoffentlich hält die Begeisterung lange an.
Bin mir sicher.
Mach's gut.
Du auch.
Bis dann.
Bis bald. Ciao.
Ciao.